Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Heute zu Gast der wunderbare Dr. Tobias Endler. USA-Experte, Autor und Politikwissenschaftler, der uns heute mal mitnimmt in die Denkweise eines Donald Trumps. Was geht eigentlich gerade ab in den USA? Ja, und was bedeutet das für uns hier in Deutschland? Wir sprechen über Trumps gefährlichstes Prinzip oder allgemein alle seine Prinzipien, aber auch seinen Geheimplan für die zweite Amtszeit, der gar nicht so geheim ist. Und warum Europa endlich aufwachen muss? Welche Risiken drohen der NATO? Welche Rolle spielt China? Und hat Deutschland überhaupt noch Einfluss und eine Stimme? Ein Blick hinter die Kulissen globaler Machtspiele. Aber jetzt ganz viel Spaß bei der Folge mit Dr. Tobias Endler. Wenn mehr Menschen über positive Dinge sprechen würden, dann wäre die Welt eine bessere und schönere. Davon bin ich absolut überzeugt. Und dieser Podcast ist mein Versuch, die Welt ein Stückchen besser, ein Stückchen schöner zu machen. Also, teil die Folge gerne und hab ganz viel Spaß. Tobias, wo stehen wir denn gerade in Sachen Verhältnis USA-Deutschland? Du kannst uns gerne mal abholen, die Folge kommt relativ zeitnah raus. Also was sind gerade so die letzten Geschehnisse, die so passiert sind, die auch uns betreffen vielleicht in Deutschland?
Ja, Luca, gleich die große Frage vorneweg. Ich denke, wir stehen an einer Wegkreuzung wieder einmal. Ich weiß, dass das bei Trump schon häufiger gesagt wurde, ja. Und er ist ja auch, er hat ja die Unberechenbarkeit zum strategischen Prinzip gemacht. Das sagt er selbst auch so, ne? Das ist ja eine Idee, die er mitbringt aus The Art of the Deal, aus seinem Buch damals Ende der 80er, das er nicht selber geschrieben hat, aber auf das er sich immer noch gerne bezieht. Also es hat System.
Er hat
es
nicht, auch jetzt wieder eine Wegkreuzung geschrieben.
Er hat das eben co-verfasst, ja, co-authored, wie es im Amerikanischen heißt. Aber die Person, die es mit ihm geschrieben hat, distanziert sich mittlerweile ganz klar davon und möchte eigentlich mit diesem Werk nichts mehr zu tun haben und kommt bei Trump auch nicht mehr vor. Also wenn ich ihn von diesem Buch sprechen höre, und das tut er bis heute, dann immer im Singular. Und im Grunde sagt er, ich übertrage die Prinzipien, die Ideen des gesegneten Geschäftsmanns, der ich immer war, auf die Politik. Okay. Und das bringt uns dahin, Luca, wo wir stehen im Transatlantischen. Mhm. Ja, Trump möchte unberechenbar bleiben. Unpredictability ist das Prinzip. Er möchte auf der Seite des Stärkeren sein und er versucht im Moment die Lage auf allen Feldern zugunsten der USA zu drehen. Und da befinden wir uns. Ja, wir befinden uns am Tisch. Gegenüber sitzt jemand, der in der Wirtschaftspolitik, in der Sicherheitspolitik, auch in Demokratiefragen, in gesellschaftlichen Fragen, also wie funktioniert eine moderne Demokratie, eigentlich einmal alles auf links drehen will. Das ist die erklärte Ansage, das zurückdrehen will, was die Biden-Präsidentschaft versucht hat fortzusetzen, aus Obama-Zeiten noch. Einmal alles zurücksetzen auf Null und auf die USA ausrichten. Also diese alte Maxime America First, die galt in der ersten Amtszeit und die gilt jetzt wieder ganz unbedingt. Und wir befinden uns ja in so einem Wake-up-Moment, wie die Amerikaner sagen. It's a Wake-up-Moment. Ja, also wir können es uns nicht mehr leisten, so wie bisher so ein bisschen vor uns hin zu dösen und uns auf die amerikanische Sicherheit zu verlassen, mit China Handel zu treiben in hohem Ausmaß und die Energie, so war es ja bis vor einer Weile, aus Russland zu beziehen. Also dieses Dreieck, das ist durch aus amerikanischer Sicht und das wird uns jetzt in aller Härte um die Ohren gehauen.
Er will alles auf links drehen, das merkt man definitiv.
Nicht politisch gemeint,
ja, sondern nee, von innen nach definitiv außen. Nicht, ja, definitiv nicht auf links in dem Sinne. Weil du auch gemeint hast, auch Demokratie und Moderne, wie er eine moderne Demokratie auslebt. Will er überhaupt eine Demokratie weiterführen? Weil er hat ja auch schon davon gesprochen, dass er eine dritte Amtszeit vielleicht irgendwie mal angehen will, ne, 2029 dann oder sowas. Also ist das seine Definition von einer modernen Demokratie? Weil ich glaube, viele werfen ihm auch dann so Ansätze von Diktatur und Co. vor, dass er sagt, nee, er will das eigentlich jetzt für immer machen. Er ist eh der Beste dafür.
Ja, das denkt er ohnehin, glaube ich, das gilt auf allen Sektoren. Aber die Frage ist gut, Luca, ne? Das ist, glaube ich, schon seine Vorstellung von Demokratie. Das war ja auch immer schon die Achillesferse der Demokratie, ne? Dass Demokratiefeinde oder Menschen, die die Demokratie zurechtstutzen möchten, über demokratische Türen in diesen Prozess einsteigen, also zum Beispiel sich wählen lassen können, ist ja bei uns in Deutschland mit der AfD ähnlich, und dann aus starken Positionen innerhalb der Demokratie diesem System und diesem Verständnis schaden und schaden können und wollen. Insofern, mein Eindruck ist nicht, dass Donald Trump laut aussprechen würde, dass er die Demokratie als solche abschaffen will. Ich glaube auch nicht, dass das seine Intention ist, weil das braucht er gar nicht. Ne? Er möchte sich nur das Spielfeld so zurechtbiegen, dass er seine Machtvorstellungen, seinen Gestaltungswillen optimal ausleben kann. Und dazu gehört, die Idee hast du eben angesprochen, die Vorstellung, vielleicht eine dritte Amtszeit dran zu hängen, die im Moment ja nach der Verfassung überhaupt nicht möglich ist und die auch eine große Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses benötigen würde. Also es ist unwahrscheinlich, dass das offiziell passieren kann, aber Trump liebäugelt mit dieser Idee. Er hat gesagt, er wäre am ersten Tag der zweiten Amtszeit ein Diktator, ne? Dictator on day one, vermeintlich im Spaß gesprochen, aber bei ihm weiß man das nie so genau. Und wenn du die Machtfülle des amerikanischen Präsidenten dir anschaust, die ja ungleich höher ist als bei uns zum Beispiel jetzt und Bundeskanzler Merz die inne hat, dann kann es einem schon Angst und Bange werden. Merz muss sich ja dauernd rechtfertigen im Parlament, muss Mehrheiten bilden, muss seine Fraktion hinter sich kriegen, mit der Opposition diskutieren. Trump kommt einmal im Jahr in den Kongress, um die Rede zur Lage der Nation zu halten, und dann spricht er die Menschen draußen an, nicht die Abgeordneten.
Stimmt, ja, und Merz hat ja, ich meine, Merz hat ja schon, bevor er ins Amt gewählt wurde, gemerkt, dass es eine harte Aufgabe wird, diese 4 Jahre die Koalition irgendwie hinter sich zu verscharen, bevor er überhaupt Bundeskanzler gewählt wurde, beim zweiten Mal dann.
Richtig, und diese Idee, da hast du schon recht, ne? Die ist Trump irgendwie zuwider. Also, dass er sich jetzt noch im Amt für irgendwas rechtfertigen soll. Und das ist natürlich schon hochbedenklich, wenn du die Demokratie ansprichst. Ne? Trump hat ja mehr oder weniger offen mal gesagt, dass alles, was er als Präsident im Amt tut, im Grunde gesetzestreu ist. Ja? Also er kann gar nicht gegen Gesetzesvorschriften verstoßen, weil er Präsident ist. Das ist die Logik, die er anwendet. Und das heißt im Grunde, er steht über dem Gesetz. Er hat ja im Wahlkampf auch mal gesagt, ich könnte auf der Fifth Avenue stehen und jemanden erschießen in New York und würde trotzdem gewählt. Ne? Und das ist für viele Teile seiner Basis leider wahr. Also ich glaube, die wenigsten von ihnen würden jetzt gern einen Mörder als Präsidenten haben, das will ich nicht sagen. Aber sie würden ihm sehr viel nachsehen und tun's, weil sie sogenannte One-Issue-Voters sind. Also nur ein Issue, eine Streitfrage interessiert die. Zum Beispiel die Inflation. Die Preise für Lebensmittel und Benzin sind zu hoch. Mhm. Donald Trump hat uns versprochen, er bringt die runter. Deswegen wähle ich ihn. Was der sonst macht, ob er die Exekutive auf sich zuschneidet, ob er die Legislative beschränkt,
ist mir egal.
Ob er die Richter und die Judikative irgendwie an den Rand schiebt, ist mir egal. Und diese Wählerklientel, die nimmt zu, übrigens auch in Deutschland nach Umfragen.
Mhm. Ja gut, es macht ja auch irgendwo, ich mache ja auch mein Wahlspezial in meinem Podcast hier zur Bundestagswahl. Das habe ich letztes Jahr auch gemacht. Die Wahlprogramme, sich durchzulesen, das ist ja Wahnsinn teilweise. Die sind ja über 100 Seiten lang manchmal. Das heißt, da sich wirklich reinzulesen als ein Bürger in so ein ewig langes Wahlprogramm, du hast ja nach einer Seite schon keinen Bock, weil es steht ja auch nichts wirklich drin. So keine großartigen Zahlen, Daten, Fakten. Es ist ja meistens nur irgendwas, das halt was drinsteht zu der Position. Und deshalb kann ich schon verstehen, dass Leute einfachere Slogans sozusagen wollen. Ne? Und wenn Trump ein was kann, dann ist es dieses aus dem Affekt raus irgendwas, irgendein cooles hier Crooked Hillary oder Crooked Hillary oder sowas.
Sleepy Joe,
ja. Diese One-Liner, ja, da ist er einfach saumäßig gut da drin, kannst sagen, was du willst.
Ja. Er kommt aus der Unterhaltung, Trump kommt aus dem Fernsehen, natürlich gibt es die Immobilienbranche und vielleicht warst du mal in New York, ne, wo dieses Hochhaus steht, der Trump Tower, wo in goldenen Buchstaben über dem Eingang sein Name steht, das stimmt schon, aber, und die gibt es quer verteilt über die USA, aber bekannt geworden ist er über The Apprentice, über die Fernsehshow bei NBC. Und das ist die Marke. Das heißt, er versteht die Kameras, er versteht, solche kurzen Ansagen zu machen, wie du es gesagt hast, Sätze, die hängen bleiben. Damit hat er auch Hillary Clinton ein ganzes Stück weit gekillt im Wahlkampf, vor allem in den Fernsehduellen. weil er sich dermaßen zu Hause fühlt vor der Kamera.
Mhm.
Und das kann er. Ne? Da gehört auch MAGA dazu, Make America Great Again. Was soll das heißen? Ja, macht Amerika, lass uns Amerika wieder großartig machen. Ist irgendwo, da ist eine Nostalgie drin. Da, vermeintlich war früher alles besser. Was eigentlich mhm. genau? Great im Amerikanischen hat zwei Bedeutungen. Ne? Das heißt erstmal groß, aber es ist auch großartig. Also er spielt ganz bewusst mit solchen Geschichten. Ich weiß nicht, ob du es weißt, im letzten Wahlkampf stand mal kurz zur Debatte, ob der neue Slogan heißen soll, Make America Great Again, Again.
Yeah.
Das wurde dann sogar, das war, glaube ich, sogar den Trump-Leuten zu viel und hätte wahrscheinlich auch nicht auf diese roten Mützen gepasst. Aber so soll es runtergebrochen werden. Und das ist gefährlich. Ja, weil Menschen in unserer Zeit nach Orientierung suchen. Ich glaube, wir sind alle ein Stück weit überfordert. Die Informationsmenge, die auf uns einschwappt, die kriegst du gar nicht mehr verarbeitet. Und dann sind wir dankbar für diese kurzen Phrasen, die uns vermeintlich die Welt erklären. Und das beherrscht Trump, ja.
Ja, nicht nur er, ne? Das siehst du ja bei uns hier auch, die einfachen Phrasen, die einfachen Lösungen, die irgendwie präsentiert werden. Aber es ist ja nie einfach. So in so einer globalen, komplexen Welt, in der wir leben, da gibt es kein Schwarz und Weiß. So, du kannst jetzt sagen, wir machen A und dann wird alles besser, sondern du musst sagen, naja, wir wollen A irgendwie machen, aber dafür brauchen wir A, B, C und dafür müssen wir dann D, E als Kompromiss eingehen, weil sonst wird es halt leider nichts. Ne? So läuft halt die Welt. Du musst halt Kompromisse
eingehen. Ist der nächste Punkt, Luca, absolut, das Stichwort Kompromiss. Also Trump hat eigentlich seinen Unterstützern von Anfang an jetzt in zwei Amtszeiten und im Wahlkampf dazwischen, er war ja nie wirklich weg, wenn wir ehrlich sind, hat immer dazwischen gefunkt bei Biden, also eigentlich seit 2015, so Anfang 2016, als er richtig in den Wahlkampf einstieg, wenn du das hochrechnest, sind es jetzt 8,5 Jahre, die der Mann quasi auf der nationalen Bühne ist. Und das war immer eine Kernaussage, mit mir gibt es keine Kompromisse. Mhm. Das ist natürlich Quatsch, ne? So wie vieles von ihm Quatsch ist, er wettert ja jetzt noch gegen die da oben in Washington. Ich meine, das musst du erstmal bringen, wenn du im Weißen Haus schon residierst, schon wieder, ja. Aber so ist die Ansage, keine Kompromisse. Wir gehen zurück zu dem, was eigentlich korrekt ist. What the people want, ja, was auch immer das heißen soll. Erinnert natürlich in viele Parallelen zur deutschen Politik aktuell und zur AfD. Ist kein Zufall, auch zu Ungarn, zu Italien und Meloni. Und was mich richtig aufregt, Luca, weil du die deutsche Regierungsprogramm angesprochen hast, das ist mühselig zu lesen, aber man kann sich schon informieren. Ja? Ah. Und da kommt eine gewisse Verantwortung auch, finde ich, für Menschen rein in der demokratischen Gesellschaft. In den USA gibt's dieses Machwerk jetzt Project 2025. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Das sind 900 Seiten ja. Text im Netz. Die kann ich jetzt niemandem empfehlen. Ja, ist eine ziemliche Zumutung, das zu lesen. Aber geheim ist es nicht, was geplant war.
Hey, ganz kurze Unterbrechung nur. Du weißt ja, mein Ziel ist es, das Hörerlebnis von Inspiren anders ständig besser zu machen und gleichzeitig den Podcast kostenlos und für alle verfügbar zu halten. Und dafür brauche ich jetzt deine Hilfe. Ich brauche nämlich deine Meinung. Jetzt zählt's also. Unter dieser Folge in der Beschreibung findest du einen Link zu einer Umfrage. Dauert nur ein paar Minuten und hilft mir und dem Podcast enorm weiter zu verstehen, was ihr wollt. Das ist deine Chance, ja, den Podcast aktiv mitzugestalten und gleichzeitig mir natürlich ein riesen Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Also, geh in die Folgenbeschreibung, da ist der Link ganz oben, klick drauf, nimm an der Umfrage teil und ich danke dir von ganzem Herzen. Und jetzt zurück zur Folge. Ja, ich merke es ja auch an meinen Folgen, an den Aufrufen zum Beispiel. Ne? Meine Politikfolgen sind mit die besten Folgen. Also es wird von so vielen Leuten auch gehört, die Themen. Und ich habe ja auch selber ein Interesse daran, dass die Leute sich mehr dafür interessieren. Darum lese ich mir diese Wahlprogramme ja durch. Darum hole ich mir ja Politiker und frage sie dann dazu aus, ne? Weil ich mir denke, ich nehme jetzt mal die Zeit und versuche ein paar hundert Leuten das ein bisschen besser beizubringen, dass die sich vielleicht nicht durchlesen müssen. Weil ich glaube, generell haben die Leute schon Bock auf Politik und sich da so zu informieren. Aber es ist so ein bisschen, wie du schon sagst, die Informationsflut und dann jetzt noch 8 Wahlprogramme durchlesen. Boah, wann soll ich das machen? Während meiner Arbeit und Kinder und Beruf und Hobby und sowas? Wann soll ich das alles machen? Aber natürlich ist es, kann man auch so verstehen, schon auch deine Pflicht als Person, die in einer Demokratie lebt, dass du dich informieren musst über die Politik, dass du nicht einfach nur Ja und Amen sagst, ja, wird schon gut gehen, ist die letzten 20 Jahre gut gegangen, dann wird schon passen. Weil sonst gibt man es halt aus der Hand. Und das sieht man halt auch an geringen Wahlbeteiligungen. Wobei da, ich glaube jetzt auch nicht, wenn die Wahlbeteiligung höher wäre, dass die Ergebnisse groß anders aussehen würden.
Ja, und wer gibt's aus der Hand, ne, Luca? Ja. Das ist ja, es gibt Umfragen jetzt aktuelle in den USA vom April, die ich neulich erst gesehen habe, wo Menschen gefragt wurden, wie schauen Sie denn jetzt zurück auf die letzten Wahlen? Hat sich wirklich was getan? Was hat Sie motiviert, zur Wahl zu gehen? Für jemand wie Donald Trump zu stimmen? Und mehr als die Hälfte der Menschen, die befragt worden sind, haben gesagt, ein Grund für mich war, dass ich mit der Demokratie nicht zufrieden war. Der Trump-Wähler. Ja, das heißt, das Argument, das wir gerne machen, ist ja, wir müssen aufpassen, dass wir die Demokratie nicht verlieren an Populisten wie Donald Trump und seinesgleichen. Aber die andere Seite, und das übersieht man so ein bisschen, das war eine CNN-Umfrage, die ich zitiere, die andere Seite, die sieht es genauso. Das heißt, Anhänger von Trump haben gesagt, alles, was unter Biden passiert ist, war im Grunde ein imperialer Staat, der übergriffig ist, der mir in mein Privatleben reinfunkt. Und meine Wiederwahl von Donald Trump, die bringt uns die Demokratie zurück. Ja, das, und zwar, wie ich sagte es eben, ich glaube 51% der Menschen, die für ihn gestimmt haben, sagen, zuvor war was mit der Demokratie nicht in Ordnung. Ohne es genauer fassen zu können. Aber das Argument gibt es auf beiden Seiten.
Wow, stark. Okay, lass uns mal zu dem die Brücke schlagen zu Amerika und das Verhältnis auf Deutschland, was es jetzt auch bedeutet für uns. Jetzt ist Trump an der Macht. Eine der ersten Sachen, die er gemacht hat, war die große Zollkeule zu schwingen. Lass uns mal vielleicht bei Wirtschaft anfangen. Mhm. Was kommt wirtschaftlich auf uns zu? Müssen wir einen Deal mit ihnen eingehen? Oder ich meine, die Zölle wurden dann auch mal wieder ausgesetzt. Aber was erwartet uns da noch? Also was kommen die wieder, die Zölle? Kann er das überhaupt durchhalten? Müssen wir mit Gegenzöllen dagegenhalten? Was kommt da auf uns zu?
Ja, es ist schwer vorherzusagen, weil es so gewollt ist. Wir haben ja jetzt seit
sein Credo wieder,
Unberechenbarkeit. Ja, also das Credo wieder, die Unberechenbarkeit. Wir haben seit dem 20. Januar, als er sein Amt angetreten hat, verschiedene Zollansagen gesehen, die bestimmte Zollzahlen, die genannt wurden, wurden mittlerweile viermal angesagt und wieder zurückgezogen und revidiert. Was jetzt klar ist, ist ja, dass es diese 10% quasi Basic, sozusagen Grundlagenzoll gibt für sämtliche Importe in die USA und dann ganz unerhörte Aufschläge etwa aus Waren aus China, wobei die wieder ausgesetzt sind im Moment. Ne? Also das heißt, Zölle sind ein Mittel zum Zweck und sind ganz klar ein Tool in seinem Werkzeugkasten, in Trumps Werkzeugkasten und der Menschen um ihn herum, die ähnlich ticken, um Zugeständnisse rauszuholen in Verhandlungen. Trump wird beraten von Figuren wie Peter Navarro zum Beispiel. Das ist jemand, der sein persönlicher Berater in Handels- und Wirtschaftsfragen ist. Ich würde sagen, aktuell der relevanteste, der wichtigste. Und dazu nur ganz kurz eben, in den USA sind diese Berater und Beraterinnen viel wichtiger als bei uns und viel näher dran am Präsidenten, der das letzte Wort hat. Vor allem, wenn er Trump heißt, ja, aber auch qua Amt. Das sind Figuren, die Trump persönlich ernennen kann und von einem Tag auf den anderen auch wieder entlassen kann. Aber wenn er sie ernennt, sind die ganz nah dran. Die haben oft Büros im Weißen Haus und die geben die Richtung vor.
Und bei uns sind die ja eher getrennt, ne, ganz weit weg. Also eher so diese, wie heißen sie wieder, diese Think Tanks und was auch immer, die Regierung zwar beraten, aber die jetzt zumindest nicht im Bundestag irgendwie mit dabei sitzen oder in Berlin irgendwie im Bundeskanzleramt oder irgendwas im Büro oder sowas haben, sondern die sind schon getrennt. Wie viel Einfluss die am Ende haben?
Getrennt. Ja. Die gibt es. Es gibt ja auch die Wirtschaftsweisen und andere Wirtschaftsweisen in Deutschland. Es gibt natürlich auch Denkfabriken, die du so recht ansprichst. Gerade in der Hauptstadt in Berlin laufen viele Fäden zusammen, die vor allem mit dem Auswärtigen Amt auch stark kooperieren oder versuchen, ihre Ideen einzubringen. Das finde ich auch legitim. Ja, eine Demokratie lebt von Impulsen aus allen Richtungen, auch aus der Zivilgesellschaft. Und Impulse von Menschen, die kein Amt innehaben, haben eine andere Qualität, weil sie zum Beispiel nicht um ihre Wiederwahl bangen, ja, und so. Aber in den USA sind diese Berater viel näher dran und vor allem näher dran als diejenigen, die die Ministerien leiten. Das ist wichtig. Ja? Das heißt, das Außenministerium ist, und Marco Rubio, der Außenminister aktuell, ist von Trump, nicht nur geografisch, meine ich, ist nicht nur räumlich, sondern auch in der Erreichbarkeit für den Präsidenten viel weiter weg als der nationale Sicherheitsberater oder andere, die im unmittelbaren Umfeld des Weißen Hauses unterwegs sind. Das sind Leute, Susie Wiles zum Beispiel, sein Chief of Staff, die seine Personalchefin ist, die ist im Weißen Haus, die hat ein Büro quasi mit Durchgangstür zum Oval Office. Ja, die kann da anklopfen. Das ist die Termine macht für Trump die Woche über und die regelt den Zugang zu ihm und die setzt Prioritäten. An der kommst du nicht vorbei, einfach so. Mhm. Und auch ein Marco Rubio und andere müssen schauen, wie sie sich zu diesen Beraterfiguren stellen. Und ich kam zu Peter Navarro eben als nur ein Beispiel. Das ist ein eisenharter China-Kritiker. Also der hat ein Buch geschrieben, Death by China, Tod durch China.
Okay,
das ist die Grundhaltung.
Positioniert, ja. Ganz klar.
Ja, ganz klar, vor allem in Handelsfragen. Und so jemand, Luca, der wird auch von Deutschland eine Positionierung verlangen. Also da können wir nicht erwarten, dass so jemand sagt, ihr treibt euren Handel mit China weiter, ob das jetzt Spielzeug ist oder Kinderbuggies oder
Temu-Bestellungen.
Ja, richtig, genau. Und gleichzeitig bekommt ihr von uns den Sicherheitsschirm über die NATO, sodass ihr euch nicht bedroht fühlen müsst. Oh, das geht nicht für jemanden wie Navarro. Also das ist, da kommen die wirklich harten Entscheidungen auf uns zu.
Das heißt, gerade in Sachen Wirtschaft, auch Abhängigkeiten, ne, gerade von China und Co., glaubst du, es wird definitiv härtere Entscheidungen von uns geben müssen oder klare Positionen geben müssen, dass dieses, wir machen mit jedem so ein bisschen Geschäft und schauen, dass wir bei jedem auf der guten, so everybody's darling ein bisschen sind, das wird nimmer funktionieren.
Nee, das ist vorbei. Das wurde ja schon lange kritisiert. Zu Obama-Zeiten erinnere ich, als sein damaliger Verteidigungsminister Robert Gates in Brüssel gesprochen hat, eine Rede gehalten, das war 2011, die erinnere ich gut. Da hat Gates schon gesagt, das geht so nicht, ne, was ich eben skizziert habe. Haben wir so ein bisschen überhört. Auch weil Obama konziliant im Ton war, eigentlich knallhart in der Sache auch. Ne. Obama war ja jemand, der die USA auch auf den Pazifik ausgerichtet hat. Damals dieser sogenannte Achsendreh in den Indo-Pazifik. Das heißt ja, dass die uns damit im Atlantik den Rücken zugedreht haben. Also das ist sozusagen anatomisch nicht anders möglich. Haben wir so ein bisschen überhört. Trump kannst du halt nicht überhören.
Ja.
Und Leute wie Navarro und andere um ihn herum. J.D. Vance kannst du nicht überhören. Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast jetzt in München auf der Sicherheitskonferenz.
Klar.
Eine aktive Einmischung in die deutsche Innenpolitik. Ja. Und in die Wahlen. Das ist neu bislang. Ja, das ist das eine, was neu ist, sich also ideologisch so offen zu positionieren gegenüber Verbündeten. Die USA haben immer schon eingegriffen, auch damals im Irak und anderswo in Afghanistan, wo sie dachten, sie wissen es am besten. Ja, und das ging ja teilweise schlimm daneben. Aber Alliierten gegenüber so Ansagen zu machen und so offensiv, aggressiv sich einzumischen, das ist neu. Und das ist das eine, was kommt, und das andere ist eine Verbindung von Wirtschafts- und Sicherheitspolitik, weil du die Wirtschaft angesprochen hast. Also im Grunde ein Preisschild an der NATO, wenn du so willst. Ja, wenn ihr nicht bis zu 5% vom Bruttoinlandsprodukt auf Verteidigung aufwendet, gibt es keine Garantie, dass wir Amerikaner euch im Notfall verteidigen. Und das ist ja der Bündnisfall, Artikel 5, das ist der Kern der NATO.
Ja, eben. Und wenn du dich da gerade auf die USA nicht verlassen kannst, dann ist die NATO nur noch halb so viel wert, wenn überhaupt?
Wie die allermeisten sogenannten supranationalen Institutionen. Also alles, wo sich Länder zusammenschließen und sagen, wir geben einen Teil unserer Souveränität ein Stück weit ab oder wir sprechen uns miteinander ab. Und da fällt mir kaum eine supranationale Institution ein. Also jetzt die EU ist eine andere Geschichte, weil es ein europäischer Verbund ist. Aber sag mir eine, wo gegen den Willen der USA etwas entschieden werden kann. Sei es der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, sei es die Weltbank, sei es die Welthandelsorganisation, sei es das Klimaabkommen Paris, wo die Amerikaner jetzt wieder aussteigen, nachdem sie ausgestiegen waren, unter Biden wieder eingestiegen sind und so fort. Also es hat dramatische Konsequenzen, diese Entscheidung.
Also können wir das als, wie sollen wir uns da gegenüber verhalten? Was würdest du sagen? Sollen wir sagen, oh ja, liebes Amerika, super, wir machen das jetzt 5% und ihr habt ja recht, eigentlich hätten wir es schon längst machen sollen. Oder sollten wir sagen, hey, pass auf, zwei können das Spiel spielen und wir als Europa sind auch eine starke Wirtschaftsmacht und dann kommt man mit euren Zöllen. Aber wir lassen uns nicht nahe reden.
Ja, du hast das Stichwort Europa schon genannt. Wenn wir Europa verstehen als Europäische Union, als einen politischen Verbund, der ja ursprünglich als Wirtschaftsverbund gegründet wurde, da kommen wir ja her, ja, wenn wir uns auf diese Wurzeln besinnen, ohne den Werteverbund zu vergessen, aber wenn wir sagen, Mensch, das ist ein gewaltiger Binnenmarkt, wenn wir mit einer Stimme sprechen. Und das ist ein Argument gegenüber der Trump-Regierung. Weil den Markt, sehen Sie natürlich, der ist in Summe größer als der der Vereinigten Staaten. Nur faktisch im Moment läuft es ja so, dass die Amerikaner mit Einzelnationen verhandeln und auch verhandeln wollen. Das ist ja Teil, um wieder zurückzukommen, der Verhandlungstaktiken von Donald Trump. Das macht er ganz bewusst. Mit Großbritannien, mit Frankreich, mit Deutschland im Idealfall, mit Italien, weil dann die USA immer in der stärkeren Position sind. Also so geht's nicht. Ja, die Amerikaner haben ein Bruttoinlandsprodukt von 28,5 Billionen Dollar in etwa. Deutschland so 4,2, 4,3, glaube ich, in etwa. Das heißt, dass die Amerikaner auch im Verhältnis produktiver sind als wir. Ja, in den USA leben viermal so viele Menschen wie in Deutschland, aber das Bruttoinlandsprodukt ist mehr als viermal so groß. Mhm. Da wird mehr Wert produziert. Hängt auch damit zusammen, dass die Amerikaner Energie und Ressourcen zur Verfügung haben, die wir in Deutschland in der Form so nicht haben, auch rücksichtsloser ausbeuten und so fort. Aber das ist eine Position der Stärke. Und wenn du mich fragst, was können wir tun, dann muss Deutschland stark auftreten. Natürlich, wir dürfen uns nicht einfach aufblasen und sagen, wir sind hier auf Augenhöhe, was soll das? Ja, wir drücken unseren Stiefel durch. Das geht nicht, das ist zu durchsichtig. Aber Deutschland ist das größte Land im Herzen der EU und sollte meines Erachtens stärker gestalterisch in der EU aktiv sein und auch vorangehen. Das ist übrigens auch die amerikanische Erwartungshaltung lange gewesen, ja, auch zu beiden Zeiten. Die Pro-Transatlantiker, das sind die, die wollen, dass transatlantische Beziehungen funktionieren, die haben immer auf Berlin geschaut, wenn es um eine Führungsrolle ging. Nicht auf Paris, weil die Amerikaner Frankreich nicht so richtig kapieren. Also die Franzosen sind denen irgendwie, das ist suspekt. Alles zu suspekt, zu charmant. Die können es nicht richtig zuordnen. Ja, auch so ein Macron ist irgendwie immer nett, umarmt ständig alle. Aber was heißt das? Es ist schwer zu lesen aus amerikanischer Sicht. Die Briten gelten als mit sich selbst beschäftigt seit dem Brexit. London hat seine eigenen Probleme. Und Brüssel verstehen die Amerikaner bis heute nicht. Brüssel ist, es gibt dieses alte Sprichwort, ne, von Kissinger, dem damaligen Außenminister. Wen rufe ich an, wenn ich mit Europa telefonieren will? Fragezeichen. Also Brüssel ist ein Labyrinth aus amerikanischer Sicht. Und dann bleibt Berlin. Mhm. Das heißt, Berlin muss vorangehen. Berlin muss sich taktisch klug aufstellen. Wir sollten versuchen, uns bei etwa den Vereinten Nationen und anderswo vielleicht in strategisch wichtigere Positionen zu bringen. Also zum Beispiel einen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, was schwer genug wird, weil Europa da übermäßig vertreten ist. Aber wie soll ich das so formulieren? Wir müssen geländegängig sein. Ja, wir brauchen ein Auto mit Vierradantrieb und die Strecke ist uneben, es gibt viele Schlaglöcher und wir müssen schauen, dass wir klug drumherum kurven, so würde ich sagen. Und die Amerikaner sind ja eher so ein Sattelschlepper, der fährt über alles drüber, aber kann sich natürlich auch die Achse brechen. Ja? Und wir müssen versuchen, um dieses Bild so ein bisschen auszubringen, um die Schlaglöcher rumzukommen.
Ja, ich bin nicht voll deiner Meinung. Ich glaube auch, um ein starkes Europa wird es nicht herumgehen. Ne? Ohne das kann man nicht mit einer starken Stimme irgendwie sprechen, wenn man nicht mit einer gemeinsamen Stimme spricht. Und wie du schon sagst, ich meine, für Trump ist natürlich genial, so divide and conquer. Du kannst mit jedem Land in Europa einzeln verhandeln und bist immer in einer stärkeren Position, kannst das Beste für dich selber rausholen, was ja seine Sache ist. Aber wenn du gemeinsam mit Europa sprechen würdest, ne, mit so einem Staatenbund, dann müsstest du anders auftreten, weil dann hast du auf einmal eine andere Verhandlungsposition. Ja, laut ihm wahrscheinlich nett, aber auf dem Papier wird es dann schon definitiv anders da aussehen. Ne?
Wobei es mir ein bisschen, wir dürfen es uns auch nicht so einfach machen. Ja? Zur Ehrlichkeit gehört, Luca, dass wir auf europäischer Seite auch viele Chancen verpasst haben, uns stärker aufzustellen. Also nicht nur haben wir verschlafen, was da mit Trump 2 auf uns zukommt. Das ist wirklich ein gravierender Fehler, weil wir 4 Jahre Zeit hatten, ihn im Amt zu beobachten während der ersten Amtszeit. Und dazwischen nochmal 4 Jahre Ansagen gemacht wurden. Ich hatte das Project 2025 erwähnt. 900 Seiten Text, was da auf uns zurollt. Also eigentlich kann niemand sagen, wir haben es nicht gewusst. Und das Zweite ist, wir hatten Chancen, uns stärker aufzustellen. Es gab vor Jahren mal den Versuch, zu Obama-Zeiten ein transatlantisches Freihandelskommen zu vereinbaren, wo also dieses Zollthema größtenteils vom Tisch gewesen wäre, zwischen Europa und den USA. TTIP hieß dieser Versuch damals, wurde von Obama und seinen Leuten stark gepusht, über Monate hinweg, über Monate. Und irgendwann haben die aufgegeben, weil Europa sich nicht einigen konnte. Ja, da brauchst du Einstimmigkeit für mit allen Mitgliedern der EU. Das ist okay, das kann man demokratisch legitimieren, kann man so machen. Aber es kostet natürlich einen Preis, wann du zu einer Entscheidung kommst. Und damals ist TTIP gescheitert, wenn ich es richtig erinnere, an einigen Bevölkerungsgruppen in Belgien, also und an den Wallonen und anderen mehr. Nicht falsch verstehen, ja, ist legitim, weil in diesem System, wenn du nicht zustimmen willst, musst du nicht zustimmen. Aber der Preis dafür war, dass das ganze Ding den Bach runterging. Und wenn wir heute ein solches Freihandelsabkommen hätten, wäre das zum Beispiel eine ganz andere Basis gewesen, die Trump erstmal viel Wind aus den Segeln nimmt und vielleicht so konstelliert gewesen wäre, dass es auch gar nicht so viel für ihn zu kritisieren gibt, weil in manchen Sachen hat er natürlich schon recht, ja, was Autoimporte aus den USA nach Europa angeht zum Beispiel, die im Moment ziemlich hoch gegen Zollschranken laufen. Also da kann man schon auch dran drehen aus amerikanischer Sicht.
Ja, wenn wir auf Sicherheitspolitik schauen, wir hatten es gerade schon ein bisschen erwähnt mit den 5% des BIP investieren, ne, und NATO, Bündnisfall und Co. Was glaubst du, kommt da noch auf uns zu? Auch schwierigere Entscheidungen oder klare Positionen?
Ja, da ist die kurze Antwort ja. Was auf uns zukommt, ist erstmal eine Welt, in der die USA sich langfristig stärker auf sich selbst zurückziehen werden. Das ist die erste Entwicklung. Ja? Und jemand wie Donald Trump, der verkörpert im Grunde diesen Strang, aus den USA auf die Welt zu schauen. Ja, das ist ein Land, das sich das auch ein ganzes Stück weit leisten kann, im Unterschied zu Deutschland. Also wenn du dir die amerikanische Nachbarschaft anschaust, zum Beispiel Kanada im Norden, Mexiko im Süden, und rechts und links ein paar tausend Kilometer Wasser, das ist natürlich geografisch ein absoluter Glücksfall. So ein Land ist kaum zu attackieren, mal von den Atomstreitkräften und so weiter abgesehen. Die USA sind ein Binnenmarkt, ein sogenannter Selbstversorger-Binnenmarkt. Das heißt, sie können alles produzieren, an Lebensmitteln, an Energie und so fort, an Rohstoffen, Holz, Kohle und so fort, Eisen, das sie benötigen, Gas. Und sogar mehr. Das heißt, sie können zum Beispiel Schiefergas verkaufen, LNG, Flüssiggas, das wollen sie uns ja auch verkaufen. Ne? Das ist eine sehr komfortable Lage. Und jetzt gibt es in den USA eine wachsende Zahl an Menschen, die daraus ableiten, warum sollen wir uns im großen Stil in der Welt engagieren? Was haben wir zu gewinnen? Ein Land wie die Ukraine, aus Kalifornien gesehen, am anderen Ende der Welt gelegen, zu verteidigen, mit sehr viel Geld, womöglich, ist ja aktuell nicht der Fall, mit amerikanischen Soldaten am Boden, die dann unter Umständen ihr Leben riskieren in irgendeinem Schützengraben für die Ukraine. Und dann gibt es viele Amerikaner, die eine ganz nüchterne Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen. Und die sagen, was habe ich davon? Und es gibt viele Eltern, ich habe mit manchen auch gesprochen, in Idaho zum Beispiel, im Nordwesten der USA gelegen. Die hatten einen Sohn, eine Tochter, 19 und 21 Jahre alt, beide in der Armee. Und der US-Präsident, der ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte qua Amt, der muss dieser Familie erklären, eure beiden Kinder sollen ein Land am anderen Ende der Erde verteidigen. Ein Land, das ihr vielleicht gar nicht mal auf der Landkarte unbedingt finden würdet, wo ihr sonst nie drüber nachdenkt. Und das kann tödlich ausgehen. Und da fragen viele, was haben wir davon? Warum soll ich meine Kinder für so eine Mission hergeben? Und dieser Rückzug auf sich selbst, das nimmt zu in den USA. Mhm. Ja, das heißt, die alte Garde, John McCain, auch Joe Biden und so Menschen, die sich in der Welt, die einen Sinn darin gesehen haben, dass sich die USA in der Welt engagieren, die gesagt haben, wir sind so ein bisschen die Verteidiger der freien Welt, zumindest in der Selbstwahrnehmung, die sind ganz klar im Hintertreffen, die kommen meines Erachtens auch erstmal lange nicht zurück. Und dann gibt es ein Vakuum, wenn die USA sich zurückziehen und in der Politikwissenschaft und auch in der Physik gibt es eine Regel, dass ein Vakuum nicht lange bestehen bleibt. Ja? Es gibt immer etwas oder jemanden, die dieses Vakuum füllen möchten.
Vor allem ein Machtvakuum.
Ja, vor allem ein Machtvakuum. China, Indien,
Russland.
Die werden da reingehen, exakt. Und das ist ein Thema, das ist eine Welt, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Wir können nicht auf Augenhöhe mithalten. Deutschland ist keine Atommacht, aus guten Gründen, historisch gesehen. Das heißt, wir müssen uns strategisch klug verhalten, können natürlich auch nicht unsere Werte über Bord werfen, sonst glaubt uns ja niemand mehr. Aber wir müssen versuchen, ja, so ein bisschen wie Bismarck das damals formuliert hat, ja. Also mit allen unseren Nachbarn besser auszukommen als die Nachbarn untereinander. Das war also die Bismarck'sche Maxime, ne? Wenn du das auf Nürnberg überträgst, hier, und du kommst mit allen Nachbarn in der Straße besser aus als die untereinander, dann stehst du strategisch relativ gut da.
Ja, das stimmt.
Weil dir dann niemand über die Füße fahren wird in der Regel, sondern eher die sich gegenseitig. Und da muss man versuchen anzusetzen.
Also doch wieder so ein bisschen einen Schritt in die Richtung Everybody's Darling. So mit jedem gut halten, aber versuchen die Wirtschaft ein bisschen davon zu trennen irgendwie?
Ja, Everybody's Darling ist schwierig, weil, wie gesagt, die Amerikaner eine klare Positionierung verlangen werden und auch können, weil sie eben von sich selbst ausgehen. In den USA kannst du die Position schon einnehmen, dass Russland im Grunde als Systemkonkurrenz oder Feind klassifiziert wird. Russland hat ja auch ein ganz schwaches Bruttoinlandsprodukt. Das entspricht etwa dem Großraum Los Angeles. Ja, also nur der Großraum Los Angeles erwirtschaftet das, was Russland erwirtschaftet an Wert. Und das sind natürlich Größenverhältnisse, da kannst du dir viel Auftreten leisten. Gegenüber China müssen die Amerikaner auch aufpassen, weil sie hoch verschuldet sind gegenüber China. Da kannst du nicht einfach deinen Banker vor den Kopf stoßen. Also da gibt es natürlich gewaltige Auswirkungen, auch in Handelsbeziehungen, in den Lieferketten und so fort. Wir können nicht everybody's darling sein, aber wir sollten versuchen, uns strategisch erstmal innerhalb Europas, ich sagte es vorhin, mit einer Stimme zu sprechen. Das ist, und nach außen, das ist extrem wichtig. Und dann zu versuchen, das Verhältnis zu China in irgendeiner Form gerade zu rücken. Eine Option könnte sein, stärker mit Indien Verbindungen auf- und auszubauen. Eine andere Option könnte sein, auf dem afrikanischen Kontinent stärker in Konkurrenz zu treten zu chinesischen Investments, die ja massiv sind dort, also etwa Eisenbahn, Schienenbau und so fort, Industrie. Und gegenüber den USA nicht zu versuchen, ein Armdrücken einfach zu gewinnen, weil dazu, das ist wie jetzt gegen The Rock anzutreten, das geht so nicht. Aber wir müssen versuchen, vielleicht die Schwachstelle zu finden bei jemand wie Trump. Ja, und ganz chirurgisch Druck aufzubauen. Das heißt, du versuchst ihn dort zu treffen, wo es ihm, seinen Verbündeten und deren Wahlkreisen in Florida wehtut. Zum Beispiel. Ne? Also ich nenne das die Orangensaftmethode. Ja? Also
okay.
Florida exportiert wahnsinnig viele Orangen, wo anderswo auf der Welt mit Orangensaft gemacht wird. Wenn man Orangen und anderes Obst hoch besteuern würde oder eine hohe Zollschranke drauflegen würde, dann merken die das in Florida. Die merken das in Wahlkreisen, wo sehr viele aus dem engsten Beraterteam von Trump zu Hause sind. Das sind Menschen, die mittelfristig auch auf ihre Wiederwahl spekulieren. Das sind Menschen, die viel zurück und zu Hause sind in Florida. Die kriegen das mit von den Orangenbauern, wenn die landen in Florida. Trump hat da seinen Sitz, Mar-a-Lago. Das passt ihm auch nicht, wenn da eine große Demo davor aufmarschieren wollte. Die gibt schlechte Bilder im Fernsehen. Das heißt, da kannst du ansetzen und Druck machen, weil es da wehtut. Was nicht geht, ist, in einen Handelskrieg zu gehen mit den USA als Ganzes. Ich hatte vorhin das Bruttoinlandsprodukt genannt und anderes mehr. Das ist für uns sicherheitspolitisch, ganz zu schweigen, nicht zu gewinnen. Aber strategisch, chirurgischen Druck aufzubauen, das kann helfen.
Das heißt, versuchen jetzt nicht die große Keule irgendwie zu schwingen und versuchen mit USA das Armdrücken, wie du sagst, zu gewinnen, sondern kleine Nadelstiche irgendwo setzen und sagen, hey, wir können auch, ne, gewisse Punkte bei euch, die euch wehtun, triggern, statt jetzt den ganz großen Kampf anzunehmen, weil man hat halt, USA ist halt ein großer Partner von uns, ja, und auch wenn es jetzt gerade so ausschaut, als würden sie das am liebsten alles gern in die Tonne schmeißen und treten, glaube ich schon, dass ihr auch wahrscheinlich, oder frage dich, sind sie noch interessiert, mit Europa und Deutschland auch ins Geschäft zu kommen? Oder sagst du, nee, eigentlich sind sie da eh schon, wollen eh da raus?
Nee, das glaube ich nicht. Trump ist ja ein Business-Präsident. Ja. Ein Dealmaker. Aus der Geschäftswelt, ein Dealmaker. Das ist ein guter Punkt, den du noch nennst hier mit dem Dealmaker. Also er ist Business-Präsident. Ich sagte es, der überträgt Prinzipien aus der Geschäftswelt auf die Politik. Das heißt, wenn er was zu gewinnen hat, ist das schon interessant für ihn. Und wenn er Druck verspürt, vor allem so eine Nadel, die wehtut, ja, wie im Florida-Beispiel, dann reagiert er schon. Die zweite Sache ist die mit dem Dealmaker. Er sieht sich als Dealmaker, das ist auch authentisch. Er glaubt sich, dass er derjenige ist, der die besten Deals abschließen kann. Und wenn einer mit Europa möglich wird, zu Konditionen, die ihm gefallen, dann wird er den nicht ausschlagen. Mhm. Schon alleine deswegen, weil der schreibt ja jetzt schon an seinem Eintrag in die Geschichtsbücher. Ja? Er will der Präsident sein, der keinen Krieg begonnen hat, was bislang stimmt, und der Kriege für die USA beendet hat, nach seinem Kalkül in der Ukraine, vielleicht auch die Israel-Gaza-Frage. Ne? Und er will derjenige sein, der wirtschaftlich die besten Konditionen rausgeschlagen hat. Wenn das in Summe rauskommt, dann ist seine Mission erfüllt, sozusagen. Ne? Und darauf arbeitet er hin. Das heißt schon, Luca, du hast einen Punkt, man könnte ihm strategisch an bestimmten Stellen entgegenkommen, ohne Darling zu sein. Aber entgegenkommen und sagen, wir helfen dir, dass deine Bilanz am Ende, vor allem in Wirtschafts- und Handelsfragen, so gut wie möglich ausfällt, wenn du uns auch ein Stück entgegenkommst.
Also braucht es im Prinzip auf unserer Seite auch gute Dealmaker. Also im Prinzip Leute, die wirklich wissen, wo können wir ihn treffen und was ist gerade für uns, was können wir vielleicht für uns auch rausholen aus der ganzen Nummer.
Exakt. Es braucht gute Dealmaker, es braucht Figuren, die USA gut lesen können. Das klingt jetzt ein bisschen banal, ist aber gerade in den USA alles andere als banal. Da spielt sich sehr viel unausgesprochen ab. Auch mehr als in der deutschen Politik, ist mein Eindruck. Es geht darum, ein Kräfteverhältnis herzustellen, unausgesprochen, also eine gewisse Autorität zu vermitteln. Ich sagte es vorhin, man darf nicht als Bittsteller kommen bei jemand wie Trump, weil das wird als Schwäche ausgelegt. Wir sind schon schwach gestartet, weil sich unsere Regierung zerlegt hat, quasi in der Zeit, als Donald Trump sein Amt angetreten hat. Und das wurde als Schwäche ausgelegt, ganz klar. Ja, das habe ich auch in Washington genau so gesagt bekommen. Das wird ausgelegt als Startvorteil in den Verhandlungen. Ja, die andere Seite sortiert sich noch. Wir bauen schon mal unsere Positionen auf und dann schauen wir, wie weit die noch hinterherkommen. Das war nicht gut. Und dann gab es zuvor jemand bei uns mit unserem bisherigen Bundeskanzler Scholz. Das hat nicht funktioniert, weil der ist für die amerikanische Seite, die kriegen den auch nicht zu fassen. Jemand wie Scholz, der wenig Emotionen zeigt, der so ein bisschen dieses Sphinx-artige hat in Verhandlungen, ja, der wenig Begeisterung auch zeigt. Also positiv formuliert, es geht nicht nur darum, ob jetzt Scholz die Massen mitreißen kann. Aber Verhandlungserfolge auch nach außen zu zeigen, ist eine uramerikanische Sache. Ja, das geht mit einher mit diesem Bild der Stärke. Und jemand wie Scholz, der war aus amerikanischer Sicht, das war wie so Teflon. Da kannst du dich nicht dran festhalten, wo steht der, was findet er gut, was findet er schlecht, was irritiert ihn. Das musst du theatralischer beinahe ausstellen gegenüber jemand wie Trump, auch gegenüber jemand wie J.D. Vance. Das sind Figuren, die auf sowas reagieren. Vielleicht hast du die Pressekonferenz gesehen, das war ja eine Katastrophe, ne? Als Zelensky im Weißen Haus von Trump und Vance übelst zerlegt wurde, übelst niedergemacht, auch persönlich angegriffen wurde, vor Kameras. Wieder die Situation, wo der Medienprofi Trump, Vance ist ja auch mit allen Wassern gewaschen, Zelensky in diese Situation reinzieht und Zelensky hat sich provozieren lassen. Der ist ja auch sehr erfahren mittlerweile, aber da ist es ihm durchgegangen. Das war ein Fehler, weil diese Art Ringkampf oder nenn's Armdrücken, wie vorhin, den kannst du nicht gewinnen. Nicht auf amerikanischem Boden, nicht mit den Kräfteverhältnissen, wie sie sind, nicht mit den Abhängigkeiten, wie sie sind.
Ja, ich meine, ich habe auch diese Szene noch im Kopf, wo Zelensky da sitzt und auf einmal prasselt alles auf ihn von links und rechts irgendwie ein und du musst doch dankbar sein und kommst hierher und bla. Und da dachte ich mir dann auch so, ja, okay, du musst also stark sein, wenn du drüben auftrittst. aber du musst schon auch diese Anerkennung ihnen geben. So dieses Bittsteller-Ding musst du ihnen schon auch zeigen. Das wollen sie schon auch sehen. Dieses, hey, nee, ich bin stark, ne? Ich brauche aber auch eure Hilfe. Ja, und danke für eure Hilfe. Ich bin so dankbar. Ohne euch wäre ich was auch immer. So dieses.
Ja, du musst dir bewusst sein, dass, also wir hatten ja vorhin das Prinzip so der Unberechenbarkeit. Es gibt ein zweites, das nennt sich Maximizing Pressure, also maximalen Druck aufbauen. Mhm. Das ist ein Grundprinzip, auch wieder aus Verhandlungen, aus der Art of the Deal. Ich weiß gar nicht, wie das Buch im Deutschen heißt, das Trump da Ende der 80er veröffentlicht hat. Ist übrigens auch schwer zu lesen. Also es ist einfach ein komisches Werk. Aber da steht das auch drin, ja. Maximalen Druck aufbauen. Ich glaube nicht, dass Trump oder auch J.D. Vance in dem Moment erwartet hätten, dass Zelensky ihnen jetzt in jedem Punkt entgegenkommt. Und dieser Deal, wie Trump das nennt, Ukraine, Russland von den USA vermittelt, in dieser Pressekonferenz abgeschlossen wird. Das war die Erwartung bei niemandem. Aber suggeriert wird, maximaler Druck. Ja, du kommst hier nicht mehr raus, ohne dich bei uns für die Unterstützung zu bedanken, ohne im Grunde vor uns niederzuknien für den Deal, den wir dir hier anbieten und der auf Kosten von ganzen Gebietsabschnitten in der Ukraine geht und so fort. Das ist der maximale Druck. Und Zelensky sind dann die Gäule durchgegangen, was ich verstehen kann, absolut, um Gottes Willen. Ja, sowas zu verhandeln ist extrem schwierig, wer kann das schon? Aber war die klassische Strategie maximalen Drucks, die da zu sehen war. Das war das eine. Und das dritte ist, kennst du bestimmt auch, dritter Anteil dieser Strategie, nennt sich Flooding the Zone, also die Zone fluten. Ja, das kommt von Stephen Bannon, der ja Trump auch eine Zeit lang beraten hat, bevor er dann in den Knast gehen musste, ist jetzt wieder raus aus dem Knast. Und der sagt, wenn du die Gegenseite zuschüttest mit Informationen, egal, ob es relevant ist oder nicht relevant, einfach zuschütten, dann kommt die irgendwann nicht mehr hinterher. Und da wurde so viel gesagt in dieser Pressekonferenz, wenn man sich das nochmal anschaut, teils relevant, teils zur Sache, teils irgendwo, irgendwo anders, wirr. Und das ist Absicht. Das verwirrt ja auch Menschen, Journalisten, Menschen wie mich, die die USA verfolgen und versuchen, das zuzuordnen, irgendwann. Das hat mit den ganzen Gesetzesverordnungen zu tun, den Dekreten, die Trump, da gibt es jetzt 144 Stück, seit er sein Amt angetreten hat.
Wow.
Da sind relevante drunter und da ist absoluter Quatsch drunter, wie den Golf von Mexiko umzubenennen in den Golf von Amerika, ja. Papierstrohhalme zu verbieten und Plastikstrohhalme wieder vorzuschreiben. Ja, von sowas bis zu absolut sicherheitsrelevanten Dekreten. Hm. Das fließt alles auf dich ein und am Ende. Du ersäufst unter diesen Ansagen. Und das hat System. Flooding the zone with shit, so hat es Bannon gesagt. Ja, ich zitiere ihn hier nur. Und irgendwann kommst du unter diesem ganzen Mist nicht mehr raus.
Das ergibt total Sinn jetzt, was du sagst, mit dem, was er macht und was bei uns oft ankommt. Also das leuchtet total jetzt ein, weil hier kommt ja immer solche Witzsachen an, wo man sagt, was hat er denn jetzt schon wieder gemacht? Das hat er gesagt und das hat er gemacht und macht natürlich total Sinn, weil das lenkt ja brutal ab auch von vielen wichtigeren Dingen teilweise, ne? Dass du sagst, das hat er gemacht und das hat er gemacht und die Leute reden über diese einfachen Dinge und diese schwierigen, diese wirklich wichtigen Dinge, die werden dann irgendwo vergessen so ein bisschen. Ne? Das ist ja, also das ist richtig Kalkül dahinter. Also er ist nicht nur irgendein Spinner, der irgendwas sagt, sondern er hat schon irgendwie einen Plan und irgendwas, was er verfolgt. Zumindest paar Credos, nach denen er lebt und nach denen er das Ganze aufbauen will. Auch seine Persona, die er da in die Geschichtsbücher schreiben will und mit was er die da gern drin sehen würde. Siehst du es eher als Chance für Deutschland oder als Risiko, die aktuelle Situation für uns? Also meinst du, wir können daraus was gewinnen, Stand jetzt, wie wir uns aufgestellt haben, jetzt mit Merz, einem neuen Kabinett als Bundeskanzler, oder siehst du eher, dass es bergab geht?
Ja, du fragst mich Chance oder Risiko. Ne? Ich denke, in jedem Risiko steckt eine Chance. Und umgekehrt, jede Chance beinhaltet ein Risiko. Das ist jetzt nicht nur hier Floskel dreschen, sondern ich glaube tatsächlich, diese Trump Regierung, zumindest jetzt beim zweiten Mal, zwingt uns als Deutschland ins Risiko zu gehen und zwingt uns auch eine Chance zu ergreifen, internationale Politik aktiver zu gestalten. Also wir können es uns einfach nicht mehr leisten, abzuwarten und auf das Beste zu hoffen. Das war eine Stimmung, die mir im Herbst hier in Deutschland viel entgegenkam. Ich war ja bis zum Wahltag in den USA und kam dann zurück, weil ich die Wahl hier mitbeobachten durfte in der ARD. Und bis zum Wahltag im Grunde war ganz viel, wir drücken die Daumen, dass Biden es nochmal schafft. Oder dann später eben, dass Harris es reißen wird. Ne? Und weil Harris gelesen wurde als eine mehr oder weniger Fortsetzung der Biden-Amtszeit, was so auch nicht gestimmt hätte. Aber diese Einstellung dahinter, Luca, die ist fatal auf Dauer. Und ich sehe da tatsächlich eine Chance, ins Aktive zu kommen, ins Gestalterische zu kommen, sich mehr zuzutrauen. Das darf sich Deutschland auch zutrauen. Ich habe vor Jahren mal Anne-Marie Slaughter interviewt, die lange Hillary Clinton beraten hat, jetzt einen großen Think Tank in den USA, New America, leitet. Und die sagte mir damals, Europa, sie sprach also nicht nur von Deutschland, Europa verkauft sich unter Wert in der Welt. Weil sie sagte, eigentlich ist es ein Wunder. Ja, und das ja, stimmt ja auch. Also, dass ein Staatenverbund dieser Größe überhaupt miteinander koordiniert sein kann, eine Währung ein Stück weit akzeptiert, versucht sich zu verständigen, jetzt darüber spricht, ob man die Verteidigung besser koordinieren kann, dass im Gespräch ist, ob französische Atomwaffen gemeinsam in Abstimmung zumindest mit Deutschland unter Umständen koordiniert werden können. Frankreich wird das letzte Wort sich vorbehalten, aus guten Gründen. Aber wenn du dir anschaust, wo wir herkommen in der Geschichte, dann ist es ein Wunder, dass zwei Todfeinde, die eine Seite davon bereit ist, der anderen zumindest eine Mitsprache zu gewähren in der Frage von Atomwaffen. Ja, um Gottes Willen, ich wünsche uns allen, dass es nie dorthin kommt. Aber das sind Entwicklungen, die Europa bewältigt hat. Ströme von Menschen, die sich über Grenzen hinweg bewegen, relativ frei. Im Moment leider wird ja vieles wieder strikter gehandhabt. Aber allein, dass das möglich ist, der Schengen-Raum und so fort, da hat Anne-Marie Slaughter mir damals gesagt, und ich finde zu Recht, verkauft euch nicht unter Wert. Das wird aus anderen Teilen der Welt, aus dritten Teilen meine ich jetzt, Teilen von Afrika, Teilen von Südostasien, von Südamerika auch fasziniert beobachtet, dass das überhaupt Bestand hat. Mhm. Ja. Und das im Abgleich mit einer USA, die sich immer stärker abgrenzen, die Grenzen zumachen, die auch nach außen suggerieren, wir lassen nur noch die rein, die uns am besten passen und wir behalten uns vor, wen wir wieder rauslassen. Oder in Detention Camps schicken und so fort. Das ist keine gute Botschaft. Und da fangen Menschen an, abzuwägen. Ist das wirklich noch der Ort, wo ich hin will?
Dr. Tobias Endler, meine Damen und Herren. Tobias, vielen lieben Dank, dass du heute da warst und die Sachen mal ein bisschen eingeordnet hast, was da in Amerika gerade so passiert und wie es uns betrifft. Sag den Leuten noch, wo sie dich finden können, wenn sie mit dem up-to-date bleiben wollen, was du so treibst.
Einfach meinen Namen bei Google eingeben und auf meiner Homepage rauskommen und dann freue ich mich über jeden Besuch.
Yes. Schön, dass du da warst heute. Hat Spaß gemacht.
Ich danke dir, Luca, für die Einladung.
Und Leute, vielen lieben Dank wieder fürs Zuhören. Ihr wisst Bescheid, seid lieb zueinander und bleibt sauber. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Tschüssi. Hey, vielen lieben Dank wieder fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat dir genauso gut gefallen und genauso viel Spaß gemacht wie mir. Vergiss nicht, nimm noch an der Umfrage teil in den Shownotes. Einfach auf den Link klicken, dauert keine 3 Minuten und du wirst Teil der Zukunft von Inspirieren Anders. Du tust mir damit einen Riesengefallen und ich bin dir unfassbar dankbar dafür.